Lieber Vater, und so danken wir dir jetzt für dein Wort. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mitten unter uns bist und uns ansprechen möchtest heute Morgen. Danke für deine gute Saat, für dein Wort. Dann gehe ich zu dem Parkplatz, wo mein Auto steht, also ein bisschen weiter weg. Und dann sehe ich vorne rechts, hatte ich einen Platten gehabt. Das ist natürlich blöd, ne? Zumal wenn es jetzt eigentlich etwas brisiert, wie man so sagt. Ja, dann habe ich schnell meinen Gesprächspartner Rainer Zech, den Gemeindeleiter, angerufen. Mit dem hatte ich nämlich einen Termin und habe ihm gesagt, lieber Rainer, ich komme etwas später. Und so viel später war es gar nicht. Warum nicht? Weil ich noch ein altes Auto habe und so alte Autos, die haben noch ein Reserverad drin. Das ging also relativ zackig mit dem Wagenheber. Ja, und dann habe ich das Reserverad montiert und dann war die Sache fertig. Ja, das ging eine Viertelstunde oder sowas, war relativ schnell. Bin dann noch zum Reifenhändler hin. Eigentlich hätte ich noch einen Luftdruck prüfen müssen, aber okay, das ging dann auch mal ohne. Wüsstest du eigentlich, wie man bei deinem Auto einen Reifenwechsel macht? Oder wenn es ein neueres Auto ist, wovon ich ausgehe, meint es über 20 Jahre alt, da gibt es keinen Reifen mehr drin, vielleicht ein Notrad. Und die ganz neuen haben auch kein Notrad mehr, da muss man dann, gibt es einen Kompressor, den steckt man dann an, wo das dann aufgepumpt wird mit Schaum, der da dann noch reinfließt. Schon mal mit auseinandergesetzt? Schadet nicht. Für solche Fälle, wenn man einen wichtigen Termin hat. Ja, das ist eine Variante. Und wenn man das halt nicht weiß, geht die Welt auch nicht davon unter. Es gibt eine Bedienungsanleitung. Weißt du, wo deine Bedienungsanleitung im Auto zu finden ist? Und wenn es dumm läuft, gibt es gar keine Papierbedienungsanleitung mehr, sondern das ist dann eine Online-Anleitung oder ist auf so einer Festplatte drauf. So, und wenn ihr jetzt sagt, Frank, hör mal auf, das wird mir jetzt schon zu kompliziert, da frage ich einfach den Nächsten ja, um Hilfe oder ich rufe einen ADAC an oder rufe die Werkstatt an und gut ist. Ne? Ja, nichtsdestotrotz, so eine Bedienungsanleitung, die hat doch was, finde ich. Bedienungsanleitungen machen aber nicht nur beim Auto Sinn, die machen auch bei anderen Lebensfragen Sinn. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, die 5 Sprachen der Liebe, vielleicht kennt ihr dieses Buch. Wie spreche ich eigentlich meine Frau an, dass sie sich geliebt fühlt? Sehr gut, ne? Weil manchmal, ja, bei mir ist das zum Beispiel Zeit zu zweit und bei meiner Frau ist das eher, Junge, Zeit zu zweit, hilf einfach mal ein bisschen im Haushalt mit. Ja, ist echt so. Ne? Also Hilfe, Hilfsbereitschaft, das ist genau ihrs. Ja, und das musste ich erst mal lernen. Das ging nicht so schnell. Das Buch hat mir da geholfen. Oder was kann ich tun, dass meine Kinder auf mich hören? Das fand ich gar nicht so einfach bis heute. Oder meine Ehe ist gescheitert, auch sowas gibt es. Oder eine Beziehung ist gescheitert. Was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß nicht mehr weiter. So, jetzt können Menschen helfen, die sowas vielleicht schon mal durchlebt haben, die sich damit auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel in der Kindererziehung bin ich mit meiner Frau mal bei der Volkshochschule gewesen. Da gab es ein Seminar, eine Seminarreihe von einer Psychologin, die hat klinische Psychologie studiert. So, und hat sich mit solchen Fragen, Kindererziehungsfragen auseinandergesetzt. Dann gab es danach auch eine Supervision, das heißt am Telefon durfte ich dann immer wieder anrufen. Dann habe ich mir so alle Sachen aufgeschrieben, hat sie mir da weitergeholfen. Also das war schon toll, ja, jemand fragen, der sich auskennt. So, Menschen können da helfen oder Bücher können helfen. Leute, die da ihr Wissen weitergegeben haben. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich auch solche Bücher schon lesen durfte, die mir weitergeholfen haben. Aber vielleicht sind deine Fragen auch ganz andere. Ja, es gibt ja mannigfaltige Fragen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Zeit gehabt, der Sinn nach dem Leben oder der Sinn des Lebens. Wofür bin ich eigentlich da? Vielleicht geht dir das auch so. Oder die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich? Ja. Ein Lastkraftfahrer, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe bei der Zeitung, sagt, Frank, das ist ganz einfach. Ja, der Sinn des Lebens ist, guck mal, da draußen ist ein Komposthaufen. Das habe ich schon mal erzählt. So, und wenn ich sterbe, komme ich auf den Komposthaufen, dann bin ich guten Dünger, ja, danach für die Radieschen oder was weiß ich. Das war natürlich sehr ironisch gemeint, aber ich war mir nicht so sicher, ob er das wirklich so meint. Also ich will damit sagen, nicht jeder hat auch Fragen, solche Fragen nach dem Sinn des Lebens. Ne? Ich habe sie ihm aber doch mal gegeben, immer mal wieder habe ich sowas reingestreut und hoffe, dass er ein bisschen weiter gedacht hat als der Komposthaufen. Gibt es eigentlich einen Gott? Und wenn ja, wer ist es denn? Auch diese Frage hat mich mal beschäftigt. Ich habe zum Beispiel in meinem Theologiestudium, was noch nicht ganz beendet ist, noch ein Thema vor mir, das heißt Islam. Ja, da werde ich jetzt bald mit anfangen. Auch spannend. Und wenn ja, wie ist denn dieser Gott wirklich? So, und die Bibel, die möchte uns hier eine Riesenhilfe sein. Und die Bibel ist auch nicht nur ein Buch, sondern es ist eine Bibliothek von 66 Büchern. Ja, die katholische Kirche hat noch die Apokryphen mit dabei, da sind es ja noch ein bisschen mehr. Aber der Kern der Schrift sind 66 Bücher. Und hier findest du und ich viele Bedienungsanleitungen, ja, für ein gelingendes Leben. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So, auch wenn man irgendwas verbockt hat und weiß nicht mehr, wie man das jetzt zu kitten hat, ob das in Beziehungen ist oder woanders, dann hilft es, in der Bibel zu lesen, denn es gibt nicht nur Bedienungsanleitungen da drin, sondern auch Reparaturanleitungen, wie man was repariert, wie man wieder was herstellt. Also es ist schon wirklich eine tolle Bibliothek. Warum solltest du und ich in der Bibel lesen? Und da steht was ganz Tolles in der Bibel selbst drin. Und zwar lesen wir das in 2. Timotheus Kapitel 3, der Vers 16 folgende. Vielleicht können wir das mal einschalten. Ich lese die Schriftstelle mal vor. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es, und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk, ausgerüstet. Ja, in der Elberfelder Übersetzung. Moderne Übersetzungen schreiben das noch ein bisschen anders, aber ich bin eigentlich immer ganz gerne ziemlich nah am Text dran, weil das werden wir jetzt brauchen, an diesem griechischen Urtext, um das zu verstehen. Weil wenn man das jetzt liest hier, mit Zurechtweisung, Unterweisung, dann haben wir hier noch nützlich zu lehren, Überführung, das hört sich doch alles recht ähnlich an. Da fragt man sich, was ist eigentlich hier der Unterschied? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Warum solltest du und ich in der Bibel lesen? Nun, wir haben gerade gehört, weil Gott die Bibel geschrieben hat. Alleine deshalb lohnt sich das schon. Denn wenn alle Schrift von Gott eingegeben ist, dann heißt das ja Gott selber, von dem kriegen wir da was mit. Manchmal ist es ja so bei einer Predigt, da geht man, interessiert einen gar nicht das Thema, sondern da geht man deshalb hin, weil derjenige, der da predigt, wow, da muss ich jetzt hin. Da ist jetzt so ein Müller oder da ist so ein Billy Graham oder da ist wer auch immer jemand, den man mag, der was zu sagen hat. Und dann geht man hin und hört sich diesen Gottesdienst an und diese Predigt. So, bei der Bibel, da wäre der Autor Gott, sagt die Bibel selbst, die Schrift selbst. Letztendlich sagt es Paulus, der hat das aufgeschrieben. Er wurde vom Heiligen Geist inspiriert und das ist auch interessant, dass obwohl diese Persönlichkeiten so unterschiedlich sind, die all diese Bücher geschrieben haben, Gott durch diese Menschen was hat aufschreiben lassen, durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Art. Und es heißt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Also Gott ist der Autor. Das ist schon mal sehr lohnenswert, deshalb in der Bibel zu lesen. Und wenn es hier heißt, eingegeben, dann steht im Griechischen hier dieses Wort Theopneustos. Theos, also die Theologie, Theos, das kommt von, das steht für Gott. Pneo, für Hauchen, Atmen, Wehen. Pneustos erinnert auch an Pneuma, die Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist. Oder auch im ärztlichen Bereich gibt es das, ne? Wenn man da Lungenfachärztin ist, die Pneumatologin, glaube ich, ne? Irgendwie so heißt das. Also dieses griechische Wort könnte auch übersetzt werden mit Gott gegeistet. Das gibt es ja gar nicht, das Wort. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, begegnet mir darin Gott. Gottes Geist spricht mich darin an. Also die Schrift ist von Gott inspiriert. Und es ist alle Schrift. Alle Schrift wurde von Gott eingegeben. Dies ist auch ein klares Statement für uns. Dies ist auch ein klares Statement an alle historisch-kritische Theologie. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist wichtig für unser Schriftverständnis, wenn wir die Bibel lesen. Picke ich mir nur die Sachen raus, die mir gefallen, zum Beispiel Gott ist die Liebe, das ist teilweise in der Theologie der Konsens, ja, der Konsens, wo man sagt, das passt. Gott ist die Liebe, da können wir mitgehen. So, wenn man ein bisschen mehr noch reinguckt, dann heißt es, ja, Moment mal, das hat jetzt der, das ist dies, das ist damals geschrieben worden. Also die Theologie, ich habe mich letztens noch mit einem Pfarrer unterhalten, langes Gespräch, sehr netter Mann. Ein gläubiger Mann war es einmal, nach 5 Jahren Theologie war der Glaube tot. Gott sei Dank hat er wieder einen Weg zu Gott gefunden. Aber ich finde das schlimm. Deshalb gibt es extra Organisationen, Häuser, zum Beispiel das Albrecht-Bengel-Haus, wo ich mit meiner Frau schon mal ein halbes Jahr hingegangen bin, wo Pfarrer, die an der Uni, zum Beispiel Tübingen geht noch, ja, aber an anderen Universitäten studieren, wo sie dann begleitet werden, dass sie nicht vom Glauben abfallen. Ist das nicht eine harte Nummer? Ich studiere Theologie und dann muss da ein Haus sein, wo Leute mich begleiten, stützen, ja, dass es mich nicht umhaut. Alle Schrift, heißt es hier, und es ist gut, wenn wir das glauben, wurde von Gott eingegeben. Ist auch wichtig für diese Gemeinde, wenn es um Lehrfragen geht. Wenn es darum geht, was machen wir denn jetzt? Und es gibt viele Fragen, die an uns herangetreten werden und auch noch kommen werden in der nächsten Zeit. Und wenn da nicht die Schrift das Fundament ist, natürlich muss das historisch auch ausgelegt werden, zum Beispiel historisch-theologisch. Was will man dann, worauf wollen wir uns denn einigen in der Kirche? Paulus schreibt dies, ja, 2. Timotheus 3,16, an Timotheus und meint hier natürlich das Alte Testament. Aber auch das Neue Testament ist von Gott eingegeben. Wir lesen Johannes 1,14a. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes wurde Fleisch, wurde sichtbar in Jesus Christus, das heißt das. Und dieser Jesus Christus wohnte unter den Menschen. Er war das Wort. Wir konnten sehen, wie das Wort Gottes ist. Wir konnten sehen, wie Gott ist. Wir konnten sehen, wie er lebt. Und das ist dann auch aufgeschrieben worden, zum Beispiel in den Evangelien. In der Apostelgeschichte, wo er dann verkündigt wird, in den Briefen, wo er erklärt wird und wo alles in die Vollendung kommt, in der Offenbarung. Hebräer 1,2, da heißt es, hat er, Gott, am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also das Neue Testament gehört mit zu diesem, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also von Genesis 1 bis Offenbarung 22. Kein Buch der Welt hat so einen genialen Autor wie die Bibel. Deshalb ist die Bibel das meistverkaufteste Buch immer noch auf diesem Planeten. Es gibt immer wieder Neuauflagen in neuen Übersetzungen. Und ich habe auch letztens mal in der Volksbibel gelesen. Hat da schon mal einer drin gelesen von euch? Das ist ja für manche was ganz Schlimmes. Und ich muss sagen, das ist in einer Sprache verfasst worden, manchmal gar nicht so schlecht für den einen oder anderen, auf jeden Fall, ja, wenn man das eine oder andere nicht ganz so direkt versteht. Es lohnt sich also, in der Bibel zu lesen, weil man da Gott kennenlernen kann, den Autor der Bibel. Wir lesen aber weiter, alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott gegeistet und nützlich, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Die Neue Genfer übersetzt es so, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, also hier ganz ähnlich. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und da soll es jetzt im Folgenden drum gehen, der Nutzen. Was habe ich davon? Ich lerne den Autor kennen, aber was habe ich vielleicht sonst noch davon? Und es ist ein vierfacher Nutzen, den wir hier lesen im 2. Timotheusbrief 3,16 folgende. Und dieser Nutzen, der ist für dich. Der erste Nutzen ist die Lehre, sagt diese Schriftstelle. In der Apostelgeschichte lesen wir, die ersten Nachfolger von Jesus verharrten in der Lehre der Apostel, und zwar täglich. Da war so ein großer Durst, die waren so trocken, dass sie wissen wollten, woher komme ich, wohin gehe ich, ja, wie ist Gott, wie ist Jesus Christus, was hat er am Kreuz für mich getan und so weiter. Also Lehre. Und sie haben auch Antworten gekriegt aus der Schrift. Zum Beispiel, woher komme ich? Da heißt es im 1. Mose 1,27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Gott schuf den Menschen. Natürlich gibt es evolutionäre Prozesse, klar. Bei Tieren, bei Menschen auf dieser Welt. Aber der Grund, der Ursprung heißt hier, Gott schuf den Menschen. Für den einen oder anderen schon eine harte Nummer. Heute. Damals weniger. Heute schon. Gott schuf den Menschen. Das wäre schon mal eine Antwort. Nach seinem Bild. Jetzt kann ich weiter fragen, was heißt denn das? Hat Gott was Menschliches? Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber alleine diese Sache könnte jetzt schon einen Menschen dazu anspornen, ich hoffe, das tut es, in der Bibel jetzt mal zu lesen. Und wohin gehe ich? Da gibt es auch eine Antwort, Johannes 14, 1 bis 3. In der Zusammenfassung heißt es da, wer an Jesus Christus glaubt, wird in Ewigkeit mit ihm. Das Herrliche, wenn man Fragen hat und liest in der Bibel, es kommt eine neue Frage nach der anderen. Du wirst also permanent rausgekitzelt. Das ist spannend zu lesen. Ja, und was ist, wenn ich nicht an ihn glaube? Wo geht es dann hin? Könnte man jetzt fragen. So, und so kannst du stundenlang in der Bibel lesen und es ist einfach hervorragend. Oder was ist der Sinn und Zweck meines Daseins hier auf der Erde? Es ist eben nicht nur die Arbeit, nicht nur die Familie und die Kinder. Diese Woche war eine Beerdigung von Doris Wehmeyer. Am Ende deines Lebens ist alles weg. Was ist der Sinn und Zweck meines Daseins? Der Beruf ist weg. Dein Titel ist weg, obwohl manche noch meinen, auf dem Grabstein muss dann stehen Professor Doktor. Das kann man gerne so tun. Besser wäre, auf dem Grabstein steht ein Bibelspruch drauf, darf ich euch das mal sagen. Irgendwas, wenn da einer vorbeiläuft, der jetzt noch zu Gott gezogen wird durch diesen Grabstein. Am Ende ist es weg. Die Bildung weg. Deine Frau weg. Kinder weg. Und wenn man älter wird, nimmt dieser Prozess ja schon Gestalt an. Das Augenlicht wird schlechter, Brille und so weiter. Was ist der Sinn und Zweck meines Daseins? Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also aus Gottes Sicht ist der Sinn des Lebens, dass wir ihn erkennen. Dass wir Gott erkennen. Und dass wir jetzt noch Gott ähnlicher werden, Jesus Christus ähnlicher werden. Dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Dass wir seine Liebe erkennen. Dass wir ihm danken für das, was er uns gibt, nämlich das Leben. Ohne Gott gäbe es keinen Menschen. Und dass ich ihm nachfolge und mich von ihm verändern lasse. Theologen, gerade Theologen stellen Fragen an die Schrift, dafür ist die Schrift nie geschrieben worden. Was habe ich sonst noch davon, wenn ich in der Bibel lese? Der zweite Nutzen ist die Überführung. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht für dich ist oder eine schlechte. Ich weiß auch gar nicht, ob du dieses Wort, ja, wie es ursprünglich heißt, ob man das überhaupt verstehen kann. Dieses griechische Wort Elenkos, ich habe nochmal nachgeschaut, bedeutet eine Überführung eines Straftäters. Das heißt das eigentlich. Der von der Wahrheit überzeugt wird. Das heißt Überführung. Ich überführe einen Straftäter, den ich von seiner Schuld letztendlich überführe, und ihm die Wahrheit zeige. So, wie will man das jetzt übersetzen? Ne? Die Neue Genfer übersetzt es so, dass die Schrift Schuld aufdeckt. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum einige keine Lust haben, in der Bibel zu lesen. Das kann ich echt nachvollziehen. Ey, warum soll ich mir den Tag versauen? Dass ich meine Verfehlungen erkenne. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ach, brauche ich das wirklich? Und wenn ich zum Beispiel im Galaterbrief lese, ja, so ein Beispiel, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21, es gibt in der Bibel so, meiner Frau, wie sagt denn der Frank, hör auf damit. Aber es soll doch praktisch werden, oder? Es soll doch praktisch werden. So, und da steht zum Beispiel, Feindseligkeiten findet Gott nicht gut. Das steht in der Bibel. Also wenn ich das jetzt lese, könnte ich überführt werden, wenn ich gegen jemand was habe, feindselig bin. Ja, dann ist das über eine, dann lese ich hier Wahrheit, was Gott nicht gut findet. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ich damit mache. Streit ist das nächste Thema, steht da drin, findet er nicht gut. Eifersucht findet er auch nicht gut. Wutausbrüche und Rechthaberei macht Gott überhaupt nicht. Galaterbrief. Die Schrift ist nützlich zur Überführung, aber was mache ich jetzt mit dieser Überführung, mit dieser Schuld vor Gott in erster Linie mal und auch vor Menschen? Und dann gibt es hier den dritten Punkt. Das ist die Zurechtweisung. Man könnte auch übersetzen mit Zurechtrückung oder Korrektur. Das heißt, hier werden nicht nur Sachen offenbart, wenn ich darin lese, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, was in meiner Gesinnung nicht in Ordnung ist, in meinen Gedanken, sondern diese Zurechtweisung führt letztendlich zu einer Wiederherstellung. Also eigentlich ist hier mit Wiederherstellung gemeint. Und deshalb übersetzt die Neue Genfer, sie, die Heilige Schrift, bringt auf den richtigen Weg. Ist das nicht schön? Bezogen auf dieses Sündenregister da von Galater 5, heißt das ganz konkret, im Vers 16 wird das dann genannt, was soll ich denn jetzt machen, ja, damit ich hier dieses Thema Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche und Rechthaberei, wie soll ich denn damit umgehen? So, und da heißt es zum Beispiel, lass den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Punkt 1. Schon wieder habe ich jetzt eine Frage. Was Gottes Geist entspricht, was Gott entspricht, nämlich das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige, damit soll ich mich auseinandersetzen. Ich soll mich mit Gutem auseinandersetzen. Ich soll gute Sachen essen. Gestern Abend noch von so einem Ernährungsmediziner was gehört. Gemüse zum Beispiel. Ja, wer mit mir auf der Seniorenfreizeit war, der weiß, das ist nicht mein Fall. Echt nicht so richtig, Gemüse. Ich mag gern Marmelade und Kuchen. Ja, also für mich müsste da mal so ein anderes Sündenregister drinstehen. Ne? Ja. Zurechtweisung. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Sich also mit Guten auseinandersetzen. Oder anders ausgedrückt, wenn in deiner Garage Ratten sind, machen wir das mal bildlich, oder Mäuse, in unserer sind nämlich welche, dann muss man diesen Mäusen die Nahrung entziehen. Also alles, was da drin ist, unsere Abfälle, unsere gelben Tüten müssen raus. Und in unserem Leben heißt das, ich beschäftige mich nicht mehr mit dem Dreck, ich fülle mich nicht mehr mit dem, was schlecht für mich ist. Und dann wird man sehen, bleiben auch die Ratten weg. Schon der Hammer. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr von den Begierden eurer eigenen Natur Entschuldigung, und dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Also, wir haben Begierden. Ja. Das eine oder andere darf gebündelt werden, aber wer der Sache permanent danach gibt, nicht so gut. Also nicht gut für uns. Warum soll ich die Bibel lesen und ein letzter Nutzen wird uns genannt? Die Schrift ist nützlich zur Unterweisung. So, das hört sich ja fast so an wie zu Lehre, ja ganz ähnlich. Aber das griechische Wort ist hier wieder interessant, paideia. Hier wird die erzieherische Wirkung des Wortes Gottes hervorgerufen. Paideia oder der Paidagogos, der Heilige Geist, der Tröster, der Erzieher der Kinder. Der Pädagoge, ja, da steckt einiges drin in diesem Wort. Also diese Unterweisung hat ein erzieherisches Ziel, und zwar zu einem Ziel hin. Wenn man Kinder hat, erzieht man die Kinder ja zu einem Ziel hin. Man möchte ihnen Werte mitgeben. Man möchte ihnen zum Beispiel den Glauben an Gott mitgeben. Da gibt es ein Ziel. Und das Ziel ist, dass du ein Mensch nach dem Herzen Gottes wirst mit dieser Unterweisung. Man könnte auch sagen, es ist die Menschwerdung des Menschen. Und zwar so, wie Gott sich den Menschen vorstellt, wie der Mensch eben nicht ist. Beim Lesen der Bibel sollst du umgestaltet, ich auch, umgestaltet und verändert werden. Das Ziel der Schrift ist also, mit dir und mit mir, dass wir Jesus Christus, dass wir Gott ähnlicher werden. Und am Ende stellt sich natürlich dann die Frage, möchtest du das eigentlich überhaupt? Das ist ja die grundsätzliche Frage. Möchtest du Antworten auf deine Lebensfragen bekommen? Möchtest du wissen, was dir nicht gut tut? Möchtest du überhaupt gesund und wiederhergestellt werden? Möchtest du dich zum Guten entwickeln, so wie dein liebender Vater es für dich vorgesehen hat? Und hier helfen tatsächlich Christen, die so ein Leben geführt haben. Und die gibt es. Vorbilder im Glauben, wo man sieht, wow, nicht bitter geworden. Viele Sachen erlebt im Leben, trotzdem Liebe gehabt, Barmherzigkeit und Gnade ausgestrahlt. Es gibt tatsächlich Menschen, in denen sieht man Jesus Christus. Und wenn es nur ansatzweise ist. Und in uns ist es ansatzweise, das darf mehr werden. Möchtest du das? Möchte ich das? Möchte ich in Zukunft mehr Gemüse essen? Ja, ich habe mich das gestern echt gefragt. Weil das hat mich ein bisschen schockiert. Da gab es nämlich auch die Schuld in meinem Leben. Was nämlich das alles für Krankheiten irgendwann dann mal kommen können, wenn man so weiter isst wie ich. Da habe ich gedacht, oh, da muss ich doch was umstellen. Dann lies die Bibel, wenn du das möchtest, lies die Heilige Schrift, diese fantastische göttliche Bedienungsanleitung für Menschen, von einem einzigartigen Autor verfasst, Gott selbst, in der man auch Reparaturanleitungen findet. Und wenn du das tust, dann beginnt dein persönlicher Weg in die Erweckung. Du wirst ein Mensch, der es innerlich erweckt. Und wenn das viele tun, zum Beispiel in dieser Kirche hier, dann wird diese ganze Kirche erweckt. Und wenn das viele Kirchen tun, dann wird Deutschland erweckt. Lieber Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du dich in deinem Wort offenbart hast. Und danke, dass du deine Liebe an uns weitergeben möchtest. Danke für deine guten Wege mit uns. Danke für alles Gute, was du aufgeschrieben hast durch Menschen. Danke, dass wir lernen dürfen. Danke, dass du uns die Kraft deines Heiligen Geistes gegeben hast. Danke, dass wir auch Überwinder sein dürfen, Vater. Danke, dass du uns frei machen möchtest durch dein Wort. Frei machen möchtest von Dingen, die uns nicht gut tun. Danke, lieber Vater, dass du da bist. Amen.